willkommen beim neuen Zane Junkies Podcast. Mein Name ist Thomas und mit mir heute dabei sind
Rima,
Philipp, hallo
und Hannah.
Genau, und heute geht es um die neue Game of Thrones Folge, Folge 3 der Season 3, mit dem Titel Walk of Punishment. Die wurde am Sonntagabend bei HBO ausgestrahlt und gibt es seit Montag auch bei Sky Go in Deutschland zu sehen. Wer übrigens auf die synchronisierte Fassung wartet, kann diese ab dem 19. Mai auch auf Sky Atlantic HD sehen. Also wer da noch wartet, für den nur die kleine Info am Rande. Bevor wir zur eigentlichen Folge kommen, würden wir gerne nochmal auf das Feedback eingehen. Wir haben uns sehr gefreut, die letzten Tage, seit letzter Woche, seit dem letzten Podcast. Wir haben sehr viele Kommentare bekommen, vielen Dank dafür. Und auch bei iTunes waren wir relativ hoch gelistet. Das heißt, das Interesse ist da, was uns natürlich bestärkt, weiterzumachen mit dem Podcast. Apropos iTunes, was immer gut ist, wenn ihr sowieso schon da seid, Bewertungen hinterlassen und gerne auch ein, zwei Sätze dazu schreiben. Das bringt den Podcast dann natürlich immer weiter nach vorne und dann freuen wir uns sehr drüber. Es gab ein, zwei kleine Beschwerden. Wir wollen noch mal kurz auf eine Sache eingehen, die auch mit der Spoiler-Thematik zu tun hat. Es wurde erwähnt, dass wir vielleicht eventuell eine Szene nicht richtig bewertet bzw. nicht richtig verstanden hätten. Und ich will auch gar nicht sagen, welche Szene sich hier dreht. Dazu will ich nur sagen, wir haben die Szene, glaube ich, schon verstanden. Wir sind alle Buchleser, wie ihr wisst. Und wir wollen uns an diesen Stellen einfach nur zurückhalten, um die Spoilergefahr zu minimieren. Weil wenn wir sagen, ja, das macht jetzt nicht so viel Sinn in der Serie, macht aber Sinn, weil eventuell mit diesen Charakteren noch was passiert, dann sind wir da schon auf sehr dünnem Eis, würde ich sagen.
Genau, weil im Allgemeinen nochmal kurz hier nochmal die Regeln festzustellen. Wir versuchen hier jegliche Art von Spoiler, zumindest Buchspoiler oder irgendwie vorgreifend auf die Handlung, Erwähnungen wollen wir total vermeiden. Das heißt, wir gucken die Serie von dem Stand, wie sie im Moment auf der Serie ist und über Sachen, die in den Büchern vielleicht noch passieren werden und die in der Serie vielleicht auch noch passieren werden, auf die gehen wir gar nicht ein. Also Leute, die die Bücher nicht kennen, die brauchen keine Angst haben, dass wir hier Spoiler verbreiten für die Serie oder für die weitere Handlung.
Genau. Und wir fangen einfach an. Wir werden es heute wieder so machen, dass wir die einzelnen Handlungsstränge abarbeiten. Also nicht unbedingt komplett chronologisch anhand der Folge vorgehen, weil das, glaube ich, einfach mehr Sinn macht. Wir steigen ein mit Riverrun in dieser Folge. Wir sind zum ersten Mal in Riverrun. Hey! Yeah.
Und es war auch neu im Vorspann zu sehen.
Ja, stimmt. Ja.
Kleines, schönes Detail.
Im Endeffekt nicht allzu viel in der Serie von Riverrun zu sehen. Aber das, da können wir vielleicht...
Wir kannten ja auch aus dem Trailer. Es gab einen HBO-Trailer, meine ich, zu Staffel 3, wo wir Riverrun
gesehen haben.
Ich glaube
an dem Wort Riverrun, wenn wir heute noch alle nochmal scheitern.
Und da fand ich schon mal sehr schön, dass man die Umsetzung dann im Vorspann sah, wie sie es gebaut haben sozusagen. Aber das dann in der Serie ist nicht zu sehen, war zumindest einmal so in der Totalen. Hat mich irgendwie total verwundert.
Ja, ist die Frage, ob man da einfach ein bisschen sparen wollte. Ich weiß nicht, wie viele Szenen im Endeffekt noch in Riverrun spielen werden oder ob wir da vielleicht relativ schnell wieder weg sind.
Ja, das ist fraglich. Ich hätte auch gerne so einen White Shot gesehen, aber vielleicht kommt der ja noch in späteren Episoden und oder vielleicht war er einfach zu teuer.
Ja,
kann auch sein.
Man muss haushalten bei HBO, bei dieser aufwendigen Produktion.
Genau.
Ja, was sehen wir in Riverrun? Wir sehen erstmal, das haben wir ja letzte Woche schon mitbekommen, dass Catelyns Vater, Lord Hoster Tully, gestorben ist. Und wir befinden uns auf seiner Beisetzung, die so ein bisschen im Wikinger-Stil stattfindet. Kann das sein?
Ja.
Also es gibt, man sieht seinen Leichnam, der auf so einem Boot den Fluss runtergefahren wird. Und dann gibt es wohl die Tradition, dass man dieses Boot noch in Brand steckt mit einem Pfeil. Und da stellt sich einer der Anwesenden nicht ganz so geschickt an. Das ist, wenn ich das richtig sehe, Catelyns Bruder, Admiral Tully.
Richtig, wobei ich glaube, dass der Name in der ganzen Episode nicht einmal fällt. Also ich hätte mir jetzt vielleicht nochmal die Szenen nochmal angucken müssen, um das zu bestätigen, aber soweit ich das im Kopf habe, fällt der Name Admiral überhaupt nicht.
Nee, das
während der ganzen Szene, und du weißt eigentlich gar nicht, also man kann sich vielleicht denken, wer das sein soll.
Man bekommt dann mit, dass Robb Stark sein Neffe ist. Das bekommt man in der nächsten Szene mit, aber ja, sonst wird nicht so wirklich näher auf seine Person eingegangen.
Also er sieht doch noch relativ jung aus.
Ja.
Also es ist wieder mal so ein Fall, wo du als Zuschauer wirklich ein richtiger Fuchs sein musst, um nicht da komplett rauszugeraten und dann wieder zu sagen, hä, wer ist dem, wenn du nicht mal einen Namen hast.
Nochmal zur Szene zu kommen, also ich fand es eine ziemlich schöne Szene. Wir haben ja so eine Dynamik zwischen zwei Figuren an der Stelle. Also Admiral Tully schafft es trotz mehrmaligen Schießens nicht, dieses Boot zu treffen. Und ja, ich glaube, es kam auch sogar so ein bisschen Gelächter auf im Hintergrund teilweise von den Anwesenden. Und dann kommt Herr Brandon Tully, der auch Blackfish genannt wird. Das ist Caitlins Onkel, also der Bruder des Verstorbenen, schnappt sich den Bogen und gibt dann einen Schuss ab, der natürlich perfekt passt. Und ich fand es wunderbar, wie er schon, als der Pfeil noch in der Luft war, einfach weggeht und weiß.
Ja. Er muss nicht mal gucken. Er weiß, dass er getroffen hat.
Und da hat man, glaube ich, die Figuren schon ziemlich cool eingeführt, dass man sagt, okay, der eine ist vielleicht nicht so wirklich zu viel zu gebrauchen, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu harsch, aber er bemüht sich, aber es haut irgendwie nicht so richtig hin. Und der Blackfish, der ist da sehr routiniert.
Ne? Das Tolle an der Szene war eigentlich, dass sie komplett wortlos ablief und einfach nur dieses Versagen und dieses, ach Gott, verdammt, ich treffe dieses Ding nicht. Und im Hintergrund alle schon so,
Es war richtig unangenehm, dazu zu gucken. Das war, oh shit, wie trifft er jetzt mit dem nächsten Fall? Also ich muss auch sagen, ich war sehr begeistert von der Szene. Es ist ja ein bisschen so eine, es gibt ja so diese gewisse filmische Grundregel, richtig gute Filme zeigen und erzählen nicht. Und das war ein wunderbares Beispiel, wie man eben so dieses Kräfteverhältnis, den Status der Personen irgendwie einführt, so dass die Zuschauer das verstehen, wie zu wem steht, ohne dass auch nur ein Wort gesprochen wird. Das war eine geniale Repräsentation, das mit dem Pfeil. Also ich finde, das ist eine richtig gute und sehr effektive Szene, die da rausgekommen ist. Also Hut ab, es fand ich wieder mal ein Beispiel dafür, dass Game of Thrones mittlerweile wirklich auch so ein Selbstbewusstsein erlangt hat, wo sie einfach auch mal so eine Szene, und das haben wir später nochmal, so einfach so eine Szene auch einfach mal laufen lassen, ja, weil das dauert ja auch so ein bisschen. Du hast da wirklich so ein paar Minuten, kein Satz wird gesprochen, es passiert auch nicht so viel, aber trotzdem, also rein actionmäßig, aber trotzdem passiert ganz viel, wenn man hinguckt, und man kann ganz viel rausnehmen aus dieser Szene.
Genau. Und du hast schon richtig gesagt, wir haben nachher auch nochmal eine ähnliche Szene, aber da werden wir noch drauf kommen. Wir bleiben noch kurz in River Run. Wir haben da noch eine Szene mit Caitlin, die da mit ihrem Onkel, dem Blackfish, sich nochmal über ihre Ängste und Sorgen unterhält. Es geht ähnlich wie in der letzten Folge um ihre Kinder. Und ich glaube, da wird diesmal jetzt wirklich sehr, sehr klar, dass sie sehr verzweifelt ist. Einfach weil sie denkt, dass Bran und Rickon, also klar wird jetzt vor allem, dass sie denkt, dass die beiden tot sind. Und Robb Stark zumindest noch die Hoffnung aufrechterhält oder es einfach muss, ne, um irgendwie als Anführer noch die Kraft zu haben, da weiterzumachen. Wie hat euch die Szene gefallen? Wieder eine ziemlich emotionale Szene. Da ist Caitlin in dieser Staffel momentan so ein bisschen für prädestiniert.
Ich musste sehr an dich denken, Philipp, weil du ja im letzten Podcast auf jeden Fall auch erwähnt hast, dass die Darstellerin von Kat Michelle Farley natürlich gerade in diesen Trauermomenten oder Kummermomenten, hast du es, glaube ich, genannt, besonders glänzt. Und ich finde, das war wieder ein klassisches Beispiel dafür. Ja. Also endlich, finde ich, weint sie auch mal, das, was wir ein bisschen vermisst haben aus der letzten Folge. Ich finde, jetzt wurde es so ein bisschen komisch fast eingeführt, als ob sie über ihren Vater mehr weint als über ihre eventuell toten Kinder. Aber ich finde, nachher wurde es natürlich klar, dass es die Kinder auch waren.
Ich glaube, es ging vor allem auch darum, dass sie macht ja diese Analogie auf, dass sie früher immer auf ihren Vater gewartet hat. Und sie ist ja aus Winterfell weggeritten, ohne ihre Kinder. Und das,
mein Gott, sie ist so gut in diesen Szenen immer. Ja. Wenn sie da so, also das so erzählt, diese Monologe, das ist wirklich, da hast du das wirklich das Gefühl, das kommt direkt aus dem Herzen raus. Also wirklich auch wieder mal großes Kompliment an Michelle Farley.
Ja, offenbar hat sie sich zu Herzen genommen, was du gesagt hast. Sie sei ja an allem schuld und war dann da total am Ende.
Tut mir leid, Caitlin, wenn ich dir da einen Floh ins Ohr gehört habe. Ja, wollen wir vielleicht noch kurz über das Casting reden? Edmure Tully wird ja gespielt von Tobias Menzies oder Menzies, liebe Hörer, wenn ihr wisst, wie der Name korrekt ausgesprochen wird, ich weiß es nicht so richtig, ich beiß mir gerade so ein bisschen die Zähne daran aus. Der hat mich sehr gefreut, dass er dabei ist. Er ist nämlich auch ein Veteran von einer meiner HBO-Lieblingsserien, Rome. Ja, wie schon Kieran Hines, der ja jetzt Mance Rayder ist, war Tobias Menzies damals in Rome dabei und hat damals den Brutus gespielt, war da auch schon großartig. Und es war eine ähnliche Figur fast, auch so ein kleiner Loser, so ein bisschen, der mehr Ambition hat als tatsächliches Können und so ein bisschen an seinem eigenen Versagen einfach auch scheitert. Ich bin gespannt, ob er noch zeigen kann, was er kann.
Clive Russell, der Brandon Tully spielt, jemanden bekannt? Mir war jetzt auf den ersten Blick, ich habe jetzt auch nicht nochmal nachgeforscht.
Ich hatte, glaube ich, geschaut bei IMDb. Ich meine, es wäre Ripper Street und sehr viele andere Serien hat er schon mitgespielt. Also kein Unbekannter. Man musste viel scrollen und ich fand auch, dass er einfach auch hervorragend in diese Serie passte mit dem ja. bisschen grauen Haaren und ein bisschen wettergegerbtes Gesicht und auch diese Respektperson, die man ja. sofort abkauft.
Ja, bei ihm sieht man wirklich so, er hat schon viel erlebt und das kommt, glaube ich, ziemlich gut rüber, wo man ihn vielleicht nur irgendwie 5 Minuten in dieser Folge sieht. Ja, wir haben dann noch eine Szene, ich mache mal kurz weiter, mit Admiral Tully und Rob und eben dem Onkel Brandon Tully, wo Rob mal wieder so ein bisschen den König raushängen lässt, sag ich mal.
Endlich!
Ja,
endlich.
Ja, aber was er auch sehr, sehr beeindruckend macht, und er weiß da Admiral zu Recht, weil er offensichtlich einen Angriff ausgeführt hat, der so nicht abgesprochen war.
Richtig. Ja. Also Admiral hat quasi The Mountain attackiert, um ihn quasi aus den Riverlands zu vertreiben, was ja jetzt mal prinzipiell auf dem Papier nicht schlecht klingt, und ihm das ist ihm auch gelungen. Es war aber komplett gegen Robs Plan, der The Mountain mit seiner Truppe eigentlich mehr in das Land reinziehen wollte, um ihn dann eben umzingeln zu können und dann einfach zu cashen und zu killen. Und das hat Admiral jetzt schön verspackt mit seiner Aktion, und aber wird der Mountain dementsprechend
lebt ja noch, ne?
Der genau.
Stattdessen haben sie eine Windmühle.
Hey. Genau, stattdessen haben sie eine Windmühle beschützt. The Mountain übrigens noch nicht aufgetaucht bisher in Staffel 3, was ich schade finde. Beziehungsweise ich bin gespannt, ob man immer noch den Schauspieler aus Staffel 2 genommen hat oder ob man vielleicht sogar wieder zu dem genialen Darsteller aus Staffel 1 zurückgegangen ist. Da wurde ja tatsächlich die Schauspieler getauscht. Edmure kommt ja richtig mies weg, oder? Jetzt in den 2 Szenen, in denen er auftritt. Einmal militärisch versagt und Bogenschießen kann er offensichtlich auch nicht. Er hat mir wirklich ein bisschen leid getan.
Ja. Auf der anderen Seite fand ich Rob da sehr beeindruckend, seine Ansprache. Also man ist auch ein bisschen nicht so einfach, diese Rolle, ne? weil man in der Serie nicht die Schlachten groß präsentiert bekommt. Man muss sich nur darauf verlassen, dass gesagt wird, ja, der ist taktisch sehr klug. Er hat im Prinzip alle Schlachten gewonnen, die er geschlagen hat. Hat viel vielleicht von seinem Vater irgendwie, was die Kriegsführung angeht. Und rutscht jetzt aber immer mehr in diese Probleme hinein, wie wir es schon in der letzten Folge angedeutet hatten. Und mit diesem Dialog kam es, glaube ich, ganz gut so auf den Punkt, dass er eigentlich einen Plan hat, aber es wird schwierig, den umzusetzen, weil er auch nicht mehr wirklich die Männer hat dafür.
Ich glaube, da merkte man auch in der Szene, wie schön es mal ist, ihn wirklich auch alleine zu sehen, ohne Talisa. Auch erstmal ist er ein hübsches Kerlchen, und zum anderen kommt er einfach immer rüber als König. Also das fand ich sehr, sehr schön, und wie ungewohnt das war. Ich hatte wirklich das Gefühl, wie lange ist es her, dass wir ihn alleine haben reden hören.
Ja, ich meine, er kann einem schon echt auch leid tun, weil im Moment läuft es einfach richtig schlecht für Rob und seine ganze Campaign. So, in der 2. Staffel redet er von einem Sieg zum nächsten, und jetzt bringt ihm das irgendwie alles nichts mehr, und jetzt hat er nur noch mit Problemen zu kämpfen.
Ja. Vielleicht noch eine Kleinigkeit, die ich sehr schön fand, wie sie die Kleidung gemacht haben von den Tullys. Also, wir wissen ja alle, dass das Logo ist ein Fisch, und sie sind sehr nah am Wasser.
Sind sie da am Wasser gebaut?
Aber ich fand zum Beispiel sehr schön, dass ja die Rüstungen, die sie trugen, waren sowieso Fischkiemen, Fischhaut gemacht.
Wie so Schuppen.
Genau, ja, Fischschuppen gemacht. Und das fand ich sah hervorragend aus. Ja. Also es war nicht zu viel.
Also gerade beim Blackfish ist es mir aufgefallen.
Es war nicht zu viel, aber es passte hervorragend. Oder noch im Gegensatz zu Rob, der halt natürlich dann das normale Leder auch trug von Winterfell. Fand ich sehr schön. Genau wie bei der Bogenschuss-Szene, dass ich glaube, das waren Fahnen oder Fackeln oder ähnliches. Die steckten in so großen Fischen. Das waren wie so Fischvasen, die dann so auf dem Ponton installiert wurden. Also das finde ich, haben die Ausstatter wieder sehr, sehr schön gemacht.
Ja, also obwohl da, wir haben schon gesagt, Riverrun hat man nicht irgendwie von außen oder irgendwie ein großes Set gesehen, aber es war trotzdem mit Liebe zum Detail irgendwie gemacht.
Ja, man wusste, man war irgendwie woanders.
Ja. Genau, man hatte auch einen Sinn für die Landschaft irgendwie. Es war tatsächlich, wenn du rausgeguckt hast, hast du immer den Fluss irgendwie. Es gab immer so ein Flussrauschen im Hintergrund. Also es war schon irgendwie sehr, sehr stilecht inszeniert, sehr stimmungsvoll.
Wir haben noch eine einzige Szene. Wir haben sie eben schon angesprochen, Talisa. obwohl ich sagen muss, also die Szene spielt mit ihr und 2 Gefangenen der Lannisters, die aber, wie uns Rob auch vorher schon klar macht, nicht sonderlich wichtig sind. Einer davon heißt Martin, das habe ich mir noch gemerkt. Also es sind irgendwie Groß-Groß-Groß-Cousins von Tywin Lannister oder Jaime oder wem auch immer, auf jeden Fall nicht so sonderlich wichtig. Und sie sind eben gefangen genommen worden bei diesem Kampf von Admiral und werden jetzt von Talisa verarztet. Ja, ich fand also die Szene eigentlich ganz nett,
Also, waren die nicht herzallerliebsten zwei kleinen Lannister-Bübchen, oder? Ja. Mal ganz ehrlich, hier mit ihren goldenen Haaren und so, es sei ja wirklich, man denkt ja wirklich so, die Lannisters, das ist so eine einzige Klonfabrik. nur so blonde Jünglinge kommen da raus. Ab und zu ist mal ein Zwerg dabei, aber ansonsten, das fand ich witzig, wie sie wirklich so total Klischee-Lannister-Look hatten, die zwei.
Ich fand ganz interessant, dass Talisa da eigentlich ganz cool war in der Szene. Mhm. Zum ersten Mal, weil sie schockt ja die Kinder so ein bisschen, die irgendwie glauben, dass Rob ja angeblich sich verwandelt in einen Wolf oder so mächtig sei oder ähnliches. Und sie spielt dann so ein bisschen mit denen. Und das fand ich komischerweise das erste Mal, wo ich dachte so, ach ja, ganz cool.
Ja, die Szene war eigentlich deswegen ganz cool, weil sie gezeigt hat, dass halt Rob gefürchtet ist tatsächlich auch im Land und dass die Leute sich Sorgen machen und Angst haben vor diesem mächtigen Wolf, der da halt angerollt kommt.
Aber gleichzeitig eben so eine völlig übergeschnappte Kriegspropaganda. Also er kann sich in einen Wolf verwandeln und er frisst vom Fleisch seiner Besiegten und so. Also völlig jenseits von jeglicher Realität. Also wär mehr interessant zu sehen, was auf der Seite des Nordens so über die andere Seite gesagt wird.
Ja, aber ich glaube, da wurde nochmal einfach eine kleine Sache aufgenommen, die eben auch im Buch öfter mal zur Sprache kommt, dass einfach das einfache Volk diese Mythen auch so ein bisschen verbreitet. Und ja, er war einfach, gut, er hat auch eben diesen Direwolf, das ist ja vielleicht auch nicht so eine alltägliche Erscheinung in Westeros. Und klar, daraus entspinnen sich dann diese Mythen. Okay, das war's von Riverrun. Wir kommen nach King's Landing und zu einer meiner Lieblingsszenen, vielleicht von dieser kompletten Staffel bisher. Der Small Council unter Tywin trifft wieder zusammen. Und möchte jemand diese interessante Szene noch einfach kurz erläutern? Also wir haben zum ersten Mal wieder Master Pycelle, Littlefinger und die Spinne.
Endlich mal wieder Varys. Ja, Varys. Ich war schon seit zwei Folgen ungeduldig auf ihn, jetzt ist er endlich mal wieder
da. Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, stehen sie zuerst in der Tür, es folgt dann noch Tyrion. Und plötzlich, also man sieht, dass sie auf diesen Tisch blicken, an dem Tywin sitzt und so kurz rätseln. Und Littlefinger stürmt dann natürlich als erstes vor, schnappt sich irgendwie den Stuhl am nächsten von Tywin. Dann setzt sich der Rest daneben. Und Cersei nimmt einen Stuhl und setzt sich auf die andere Seite zu Tywin, also quasi zu seiner rechten Hand, einfach um näher an ihm zu sein, weil sonst nur noch ein Platz sehr weit von ihm entfernt frei gewesen wäre. Und Tyrion im Endeffekt spielt das ganze Spiel gar nicht mit, schnappt sich seinen eigenen Stuhl und setzt sich ans andere Kopfende. Also das ist auch wieder eine Szene, ähnlich wie die Anfangssequenz, funktioniert lange ohne Dialog und sehr, sehr effektiv. Also ich habe sehr gelacht.
Unglaublich gut. Also da im Grunde könnte ich jetzt fast dasselbe sagen, wie ich bei der Riverruns hier am Anfang schon gesagt habe. Aber halt einfach, ich fand vor allem vorher, bevor dieses Ganze mit dem Stuhlrücken und dem Hinsetzen losging, gab es einen wunderschönen Shot von Littlefinger, Pycelle, Varys und Tyrion, wie sie da dastehen, wie irgendeine Art missglückte Boyband. Und alle so gucken auf Tywin, der einfach nur so guckt, so, setzt euch hin. Und dann dieser Stuhl, also wie dann Tyrion diesen Stuhl, den quietschenden Stuhl über den Boden, habe ich echt gedacht, Wahnsinn, was für geniale Sache. Und dann auch Tywin, der das Ganze gesteht, mit absolut stoischer Miene.
Der Mann hat auch keinen Sinn für Humor.
Null. Und aber auch keinerlei Kommentar darauf eingeht. So als dann Tyrion irgendwie so einen Spruch sagt, er geht überhaupt nicht drauf, sondern kommt direkt zum Punkt. Wo ist Jaime? Ja. Und also grandios. Wie schon gesagt, wieder mal ein Beispiel dafür, wie selbstbewusst diese Serie mittlerweile ist und weiß, dass sie einfach mit diesen Schauspielern und diesen Szenen auch einfach so gut umgehen kann.
Wie habt ihr die Aktion von Tyrion sonst interpretiert? Also er setzt sich ja ans andere Kopfende und ist ja auch schon wieder deutlich froheren Mutes als irgendwie in der letzten Folge. Ihm wurde jetzt so ein bisschen alles abgeschlagen von seinem Vater, also er wird nicht der Erbe. Und aber er scheint wieder so ein bisschen Kraft gefunden zu haben, um das Spiel jetzt wieder mitzuspielen oder beziehungsweise es jetzt vielleicht anders zu spielen. Er setzt sich eiskalt ans andere Ende des Tisches und man könnte es quasi drehen und sagen, okay, er ist der Chef.
So habe ich das eher verstanden eigentlich, dass er jetzt sagt, okay, ne, Tywin hat mir klar gemacht, dass er nicht zu erwarten hat, jetzt haue ich einfach nochmal ein bisschen dicker auf die Decke und setze mich auch ans Kopfende, um jetzt hier einfach noch mehr Kontra zu geben.
Was gibt's für eine schönere Motivation für so großkotziges Gehabe als die Erzfeindin, die Schwester Cersei und der missbilligende Blick des Vaters, also...
Ja, und vor allem Tyrion hat ja auch nichts mehr zu verlieren. Er kann sie jetzt auch so ein bisschen aufführen wie die Axt im Wald, weil, oder er kann einfach so komplett so eine Anti-Schiene zu seinem Vater fahren, weil er weiß ganz genau, er wird sich eh nie wieder auf seine gute Seite begeben können. Er hat von Tywin nichts mehr zu erwarten. Insofern kann er sich ja auch benehmen, wie er möchte.
Ja. Ja, als Dank, in Anführungszeichen, bekommt er jetzt den Job, den Littlefinger vor ihm ausgeführt hat, den Master of Coin, so ist wie der Schatzmeister der Stadt. Was wird noch beschlossen im Small Council? Also es geht natürlich um Jaime, aber da gibt's, also die sind da ziemlich im Dunkeln, wo er sich herumtreibt, weiß keiner was von. Und dann, ein bisschen überraschend, Littlefinger soll mit Lisa Arryn, also mit der Schwester von Caitlin, verheiratet werden. Einfach, so habe ich es jetzt interpretiert, um natürlich auch neue Gefolgschaft quasi um die Lannisters zu sammeln, neue Männer.
Ja, weil genau. Sich die Lysa hatte sich ja komplett rausgehalten bisher und aus dem Eerie hatte man nichts gehört. Und da soll sich ja dann natürlich auch die Loyalität gesichert werden.
Eerie ist ja auch noch relativ reich, ne? So wie du das erinnern, glaube ich, im Buch, ne? Also ist relativ fruchtbar, noch nicht kaputt vom Krieg. Sie haben wahrscheinlich pflanzen können und ähnliches. Ich glaube, der Wein kommt auch immer aus dem Eerie, oder?
Nee, der kommt von der Arbe. Das ist so eine Insel unten.
Aber sozusagen, genau, dass die Leute natürlich kommen. Denn das fand ich auch ganz interessant, dass Littlefinger ja nochmal betont, dass er irgendwie gut steht mit ihr, ne? Also wir wissen ja von der Vergangenheit von ihm und Kat, dass da eventuell was gelaufen sein könnte. Aber dass er jetzt nochmal betont, dass natürlich Lisa, die wir alle ja als verrückt wahrgenommen haben, ich glaube, jeder Zuschauer hat gesehen, sie mit ihrem älteren Sohn, den sie noch stillt, auf dem Schoß. Ja, ich glaube, wir alle, also, dass er auch bereit ist, das in Kauf zu nehmen. Ne? Also ich denke, wer will da schon hin? Also wer will dieses abgelegene Ding zu dieser verrückten Irren mit dem komischen Sohn und er so, nö, ne, für die Macht mache ich's.
Genau, das ist auch das Stichwort. Also er ist so ein bisschen auf einem Power-Trip. Er ist ja eigentlich derjenige, der vielleicht von seiner Herkunft her der am niedersten ist und sich aber sehr, sehr weit nach oben gearbeitet hat schon. Also er ist ja jetzt zumindest auf dem Papier Lord von Harrenhal, was ihm momentan nicht so viel bringt, wie ich glaube, Varys ihn auch nochmal darauf hinweist, ganz unverblümt. Ich glaube, er macht sich so ein bisschen über ihn lustig. Also zwischen den beiden läuft es ja auch nicht so gut unter Spice. Die sind sich nicht so grün. Und ja, das fand ich auf jeden Fall eine wunderbare Sequenz, sehr, sehr lustig. Und hat das Ganze aber auch ein bisschen weitergebracht. Also wir wissen jetzt...
Ja, also viele umgreifende Plot-Details wurden enthüllt, so was so ansteht an großen Plänen.
Ja. Wir machen weiter mit einer Szene in King's Landing mit Tyrion, der sich dann mit Littlefinger in seinem Bordell trifft, um quasi die Aktenübergabe mehr oder weniger zu machen. Und eigentlich geht es aber hauptsächlich... um Podrick.
Naja, aber man muss schon vorher nochmal anmerken, ich finde es gut, dass er halt praktisch auch noch so gezeigt wird, dass Master of Coin, also der Schatzmeister, das ist eigentlich ein richtiger Scheißjob, den keiner haben will. Und Tyrion ist auch nicht im geringsten scharf drauf. Und er hat dann ja eben auch, nachdem er die Bücher checkt, schnell die Feststellung gemacht, oh shit, wir haben hier richtige Probleme. Weil oftmal hat man das Gefühl, ja, Geld spielt überhaupt gar keine Rolle. Geld kriegen sie schon irgendwo her. Und Littlefinger hat das ja auch jahrelang immer so propagiert. So im Grunde so, wir brauchen Kohle. Sagt mal Littlefinger Bescheid, der kriegt die schon irgendwo her. Und jetzt kommt eben Tyrion und forscht da ein bisschen nach und merkt, oh shit, wir sind gigantisch verschuldet bei der Iron Bank of Braavos vor allem. Ja, also das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, wie USA sich gigantisch bei China verschuldet haben. So.
Ich würde sagen, das war eine sehr schöne Anspielung auf die heutige Zeit. Ne? Sei es wirklich Zypern oder Irland oder wie auch immer, wir nehmen Spanien.
Richtig, also all diese ganzen Finanzprobleme gibt es auch in der Fantasy-Welt und Tyrion merkt jetzt gerade, oh shit, es ist jetzt einfach, wir müssen hier was tun, sonst haben wir nicht nur Robb Stark und sonst wen am Hals, sondern auch noch die Banker steigen uns dann auch aufs Dach.
Aber das, die Finanzprobleme sind schnell vergessen, als es um Huren geht.
Ja, also die Szene, also ich fand am Anfang... fand ich das relativ typisch Game of Thrones, dass Podrick da jetzt mit drei nicht bekleideten oder leicht bekleideten Damen verwöhnt wird oder belohnt
nicht
wird.
Ja. Oder? Ich glaube, man kann schon sagen,
die
nicht
eine
bekleidet.
Hat eine Hose an. Gott,
ja, aber als sie erst mit den Beinen so diesen Vorhang aufmachte, ich so, wow, was ist denn hier los? Und dann merkte ich auch so, sie hat noch was an. Okay.
Ja. Das ging mir genauso. Ich dachte, wow, jetzt full on basic instinct hier. aber es war tatsächlich noch ein Slip dazwischen. Ja, ich meine, nachdem letzte Woche ja quasi in Sachen Brüste und so nichts zu sehen war, musste man das jetzt diese Woche ein bisschen ausgleichen und hatte jetzt quasi die komplette Hurensequenz da drin. Wie fandet ihr? Fandet ihr es zu billig? Hat es gepasst? Ist es was bei Game of Thrones mittlerweile einfach auch so ein Stilmittel ist, was irgendwie dazugehört? Oder wertet sich die Serie da mittlerweile durch solche Sachen nicht auch ein bisschen selbst ab? Wie würdet ihr das sehen?
Ein bisschen würde ich ja da zustimmen, also mit dem letzten Punkt, dass es sich vielleicht ein wenig abwertet. Ich weiß nicht, wie die Damen das in der Runde sehen. Aber ja.
Ja, Mädels, sag
immer gerade. Ich fand das vollkommen überflüssig. Ich habe ja auch nichts gegen Nacktheit und so. Das gehört ja auch in gewissem Maße zu Game of Thrones einfach dazu. Aber das war ja da einfach irgendwie so überflüssig. Und ich bin mittlerweile auch so misstrauisch, sage ich mal, dass ich mir die ganze Zeit denke, wo ist der Sinn in dieser Szene? Kommt da jetzt noch irgendwas? Sind da irgendwelche Intrigen im Spiel? Irgendwelche Machenschaften, die uns sich jetzt noch nicht so erschließen? Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass das einen Sinn hatte, aber offenbar nö. Es ging nur um Titten.
Der Sinn ist, die Titten sind der Sinn.
Ja, aber das ging mir ähnlich wie Rima. Also gerade vor allem dann, als Podrick nachher zurückkommt und sagt, er musste nicht dafür bezahlen.
Genau.
Da dachte, was ist jetzt, hat Littlefinger da irgendwas eingefädelt, was war da los? Und am Endeffekt setzen sie sich aber nur mit ihm zusammen, um darüber zu reden, warum er so ein guter Lover ist. Und das fand ich jetzt auch nicht so typisch Game of Thrones. Das ist so ein bisschen rausgefallen irgendwie. Auf so einfache Gags geht man jetzt meistens nicht sein, obwohl es amüsant war und auch nett gespielt war, vor allem von Podrick.
Man gönnt es ja auch Podrick, ne? Irgendwie. Also, ich muss komischerweise sagen, dass in der Szene mit den drei Huren da, dass ich das gar nicht so schlimm fand, weil ich finde, da passte es fast in diese Einführung von Podrick ins Bordell. Aber ich fand zum Beispiel dann eher solche Szenen störender, die wir vorher hatten, wo dann Bronn unbedingt mit einer nackten Frau rummachen muss und einfach nur dann rausberufen wird und deswegen sehen wir kurz noch die nackte Frau.
Ach, du meinst aus Folge 1 jetzt?
Genau, zum Beispiel. Okay. Da fand ich, war es sehr viel überflüssiger, weil es einfach wirklich nur so, ne, wir sehen jetzt Brüste in diesem Bild. Punkt. Ja. Ich fand, hier war es ja irgendwie noch, da wurde zumindest noch eine Art von Geschichte erzählt, wenn man es so sagen kann. Und ich fand auch, dass diese Podrick-Geschichte am Ende, ich fand die irgendwie auch einen Tick too much.
Ja.
Also war so ein bisschen banal im Witz, fand ich.
Aber ja, man hat gemerkt, sie wollten da auf einen Gag raus, der für mich aber nicht so richtig gezündet hat, vor allem, weil es auch ein bisschen unglaubwürdig war, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, und ich meine, ich fand das schon lustig, als dann Tyrion und Bronn sich so praktisch den Wein holen, so, jetzt setzen wir uns mal zusammen, jetzt wollen wir jedes Detail hören. Das war schon lustig, aber insgesamt hatte ich schon so das Gefühl, das ist jetzt irgendwie... Der Witz ging jetzt an eine Zielgruppe, der ich nicht angehöre.
Also. Naja, und diese Befürchtung, dass man wirklich denkt, da ist jetzt irgendwie ein komisches Spiel dabei.
Genau, und die Sache ist halt, ich meine, wir haben uns ja letztes Mal schon darüber unterhalten, die Zeit ist ja auch knapp bemessen sozusagen. Es gibt so viel Geschichte zu erzählen und nur so wenig Zeit, obwohl die Folgen ja jetzt schon länger sind. Und dass ich mich einfach frage, warum wurde diese Zeit jetzt sozusagen für sowas verschwendet, wenn ich jetzt dann theoretisch auch mehr von Jon Snow hätte sehen können oder so.
Also klar, es war natürlich eine humoristische Szene, aber ich denke, Humor hat man auch schon vorher in der Folge und hat man auch immer in allen Folgen. Ja. Und da braucht man nicht unbedingt noch den so auf
so reindrängen. Also mit dem Holzhammer
drauf. Genau, ja.
Also, denk ich auch. Also
ja, um es nochmal festzuhalten, King's Landing, ich glaube, wir haben die wichtigsten Sachen durchgesprochen. Tyrion ist zum Master of Coin ernannt worden. Littlefinger wird jetzt Richtung Eerie reisen, um mit Lysa Arryn anzubandeln, wenn das möglich ist.
Wir sind mal gespannt, denn er hat ja quasi mit Sansa in der ersten Folge, er hat ja Sansa versprochen, dass er demnächst eine Reise antreten wird, wo er sie ja dann vielleicht mitnehmen kann. Also wir sind mal gespannt, ob da irgendetwas für Sansa, die übrigens in dieser Folge mal Pause einlegt.
Genau
wie Marjorie, die ich fast ein bisschen vermisst habe.
Genau, vielleicht kurz das kleine Wer-war-nicht-dabei-Spiel. Ja, also keine Marjorie, kein Joffrey, was ich ja fast irgendwie mittlerweile schade finde. Ich liebe Joffrey. Ich liebe es, Joffrey zu hassen. Irgendwie freue ich mich immer, wenn er zu sehen ist.
Deine ganzen Hasskandidaten.
Ja, die ganzen Tyrells bleiben weg. Kein Davos.
Kein Bran.
Und kein Bran.
Kein Shay.
Keine Shay. Vielleicht hat mir die Episode auch deswegen so gut gefallen.
Alle ja, Fazit vielleicht auch nochmal drauf kommen, aber ich fand es auch eine sehr, sehr starke Folge, gerade weil sie relativ fokussiert war auf ein bisschen weniger Geschichten und diese Szenen irgendwie sehr schön waren und sehr lang. Aber machen wir weiter. Eigentlich geht es chronologisch. Nach King's Landing haben wir zwischendrin auch irgendwann eine Szene mit Jamie und Brienne, aber ich würde das gerne ans Ende stellen, weil ja da der große What-the-fuck-Moment zum Ende der Folge noch auf uns wartet. Und ich denke, dann können wir das alles in einem Rutsch besprechen. Wir haben noch ein paar kleinere Szenen inzwischen. Und zwar ist es einmal mit Arya und der Brotherhood, wo jetzt klar geworden ist, dass Arya Gefangene auch wieder in Anführungszeichen ist. Sie wird nicht unbedingt so behandelt, aber sie darf auch nicht einfach von dannen ziehen oder könnte es auch gar nicht. Klar, die behalten jetzt erstmal, weil es natürlich eine wichtige Person ist.
Sie ist einfach zu wertvoll, um sie einfach jetzt gehen zu lassen.
Genau. Ja. Aber wer zurückgelassen werden kann, ist Hot Pie.
Oh. Hot Pies Abschied. Ja,
war ja sowas von niedlich. Ich dachte so, oh Gott. Nee, auf sowas wollte ich mich nicht einlassen. Ich wollte
Blut und Titten. Hattest du was im Auge,
Rima? Ja.
Komm, gib's zu.
Natürlich. Ich hatte vor allem Hunger, als ich
das sah. Das Brot sah tatsächlich lecker aus. Nee, also ich fand auch, das war bei all dem ganzen Blut und Folter und Mord und Betrug ist doch wirklich mal schön, wenn man so eine richtig rührende, nette Szene in Game of Thrones hat. Und das war sie, also wirklich in a nutshell, hier mit Hot Pie, der praktisch sich von Arya und Gendry verabschiedet und sagt, er bleibt jetzt hier Brot backen in der Taverne.
Es war auch immer positiv, fand ich. Also ich fand, die Taverne sah auch nett aus. Er hat irgendwie einen Job, er hat viel zu essen. Ne? Ja. Es war irgendwie mal im ganzen Krieg und Vergewaltigung endlich mal so, der wird glücklich sein da, hoffentlich.
Ja. Und er gibt ihr dieses Brot. Und man hatte so richtig so dieses, ich fand diese Dynamik, als sie sich verabschiedet haben, war toll, weil man irgendwie so das Gefühl hat, okay, die waren jetzt nicht die besten Freunde oder so. Das sind jetzt keine Freunde fürs Leben, aber die sind zusammen irgendwie haben viel durchgemacht. So, und dann war es so, ja, okay, Alter, mach's gut, wir sehen uns.
Gerade January war ja dann auch so ein bisschen ungelenkt.
Genau, ja. Die wusste überhaupt nicht, war da total überfordert, wusste gar nicht, wie er das jetzt irgendwie machen sollte. Und auch Arya, als sie sich dann nochmal umdreht auf dem Pferd und gesagt, it's really good, ja, zu dem, oh Gott, ich bin ja richtig die Stimme. Können wir gleich weitermachen, bitte?
Aber ganz kurz noch ein nettes Detail war ja auch, und Arya spricht ja den Hound nochmal darauf an und fragt ihn, ob er sich an dieses Inn erinnert. Mhm. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dann hat er doch damals den Bäckersjungen getötet.
Ja, das war alles das ist dieses Innen, zu dem wir immer wieder zurückkehren, wo immer irgendwas Schlimmes passiert.
Von daher schließt sich ja dann der Kreis.
Achtung, Klugscheißalarm, es war der Metzgerjunge, nicht der Bäckerjunge.
Ah, okay, dann schließt sich der Kreis doch nicht. Dann habe ich das auch teilweise falsch irgendwo gelesen, weil ich glaube, Leute da gesagt haben, oh, das ist ja schön gemacht, dann
Füllt er den Job von ihm.
Genau. Ist es nicht exakt so, aber ich glaube, es soll so ein bisschen darauf hindeuten.
Doch, ich glaube, es ist schon das Gleiche. Es ist tatsächlich der gleiche Ort, wo sie waren. Mhm. Und Arya spricht ihn auch aus diesem Vorfall an, und der natürlich für sie sehr bedeutungsvoll war und für den Hound offensichtlich überhaupt nicht. Da geht er überhaupt nicht drauf ein.
Ja, aber er erfüllt ja nicht denselben Job, ne?
Das dachte ich jetzt, aber ich glaube, dann war es trotzdem zumindest so angedeutet. Okay.
Ach so, der eine fette Junge stirbt, der nächste kommt.
Ja. Circle of Life. Genau. Circle of Life. Okay, machen wir weiter.
Moment, ich muss noch kurz darauf eingehen, wie fantastisch Hot Pie einfach sagt, Arya Stark of Winterhell. Das hat einfach schon wehgetan, weil es so stimmte. Und sie sagt so, nein, Winterfell. Und er noch so, are you sure?
Und Wolfsbrot, selbstgebackenes Wolfsbrot, wird ab jetzt das ultimative Game of Thrones Fangeschenk sein. So unter Fanclubs oder sowas, so das Hot Pie-Brot.
Ich hätte gerne einen Drachen, wenn du noch mehr backen willst.
Ja, vielleicht können wir uns ja mal alle zur Serien-Junkies Back-Session treffen, wenn es wieder Winter wird.
Hot Pie ist das beliebteste Wolfsbrot.
Genau. Wir gehen Beyond the Wall. Richtig. Und sind Ziehen wieder bei Jon Snow und Mance Rayder, in seiner Gefolgschaft, die diesmal sich auf den Weg gemacht haben zur Fist of the First Man.
The Fist of the First Man.
Danke.
Ja, also sie sind jetzt quasi da angekommen, wo The Night's Watch auf die White Walkers getroffen hat und dementsprechend da ordentlich verloren hat. Und jetzt in dieser Szene entdecken praktisch Mance Rayder und seine Wildlings die Überbleibsel dieser Auseinandersetzung, die White Walker sehr kunstvoll angerichtet haben. Die haben schon so einen kleinen Sinn für Deko. Ja? Haben da so eine kleine hübsche Spirale aus Pferdeteilen.
In der ersten Folge der ersten Staffel hatten wir auch so eine schöne so ein schönes Muster im Schnee mit Blut und abgetrennten Körperteilen.
Also das, always the artist, sag ich da, Vance Rader, glaube ich.
Ja, ich stelle mir auch immer jemand vor, der sagt so, nein, weiter links.
Genau. Das ist mir noch nicht konzentriert genug. Da muss nochmal drüber geguckt werden.
Aber, ja. Nee, worauf dann nochmal eingegangen wird, ist, dass eben keine menschlichen Körper dort zu finden sind. Und gut, ich denke mal, das ist den meisten Zuschauern mittlerweile klar und es wurde ja auch schon des Öfteren gezeigt, dass eben die White Walkers sich quasi Menschen zu so einer Art Zombies, in so einer Art Zombies verwandeln können, die ihn dann, ja.
Aber jetzt habe ich auch nochmal eine Frage. Ja. Man hat ja auch in der letzten Folge der zweiten Staffel gesehen, also im Finale der zweiten Staffel, wie so ein White Walker auf so einem Zombie-Pferd reitet. Also die Pferde können ja wohl offensichtlich auch zombifiziert werden. Warum haben sie das denn da jetzt hier gemacht?
Weil die Deko wichtiger
ist. Ja, da müsste man eben Prioritäten setzen, Kunst oder Fortbewegungsmittel und da musste die Kunst jetzt einfach siegen.
Die sind einfach verkappte Künstler, die White Walker. Okay, missverstanden, sehr missverstanden. Ja, also falls mir das irgendjemand erklären kann, freue ich mich über Mails. Vielleicht muss ich mich da direkt an den Game of Thrones Produktionsstab wenden.
Genau, aber die Nightwatch zieht dann weiter. Ne, Entschuldigung. Wir kommen zur Night's Watch.
Vorher müssen wir vielleicht auch noch sagen, Mance beschließt dann quasi so einen kleinen Vortrupp zusammenzustellen, angeführt von Rattleshirt. Ach so, also seinem Lieutenant quasi, seinem Whiteling Lieutenant, der mit 20 guten Männern schon mal zum Wall vorstoßen soll und versuchen soll, über den Wall zu kommen und praktisch von hinten das Feld irgendwie aufzurollen.
Das fand ich ja schon sehr schön, als du sagte, ne, climb the wall, wo, glaube ich, jeder auch Gänsehaut kriegte, so was, die wollen dieses riesen Ding besteigen.
Die wollen da hochklettern, wie soll das gehen?
Das ist, glaube ich, auch noch eine gute Frage, was genau der Plan ist von Mance Rayder und seinen Mann. Ja. Also wie will man diese Mauer irgendwie bezwingen oder da rüberkommen oder da durchkommen.
Es folgt ja auch demnächst noch eine Folge mit dem Titel The Climb. Das wird sicherlich interessant.
Ja, und wir sind
auch... John soll mit, ne? Also als große Info.
Genau. Richtig, John soll mit und leider wieder genau so wie bereits in der letzten Folge besprochen, die Problematik, wir kriegen nicht so wirklich einen Sinn dafür, wie viele Wildlings es eigentlich gibt und es ist wieder mal 5 Menschen, die in der Weißwüste rumstehen. Und das große Camp der Wildlings oder die große Menge, das Heer der Wildlings bleibt uns leider weiterhin vorenthalten.
Ich glaube, es gab eine kurze Einstellung, wo man dann im Hintergrund noch ein paar Leute hat ankommen sehen, was vielleicht auch so ein bisschen digital noch erweitert wurde, was dann schon wieder so ein bisschen mächtiger gewirkt hat. Aber klar, das ist schwierig. Gut, jetzt können wir, glaube ich, aber weitermachen mit der Night's Watch, die sich quasi...
Ich habe noch eine kurze Sache, die mir aufgefallen ist. Ich habe versucht, darauf zu achten, was für einen Akzent unser Mance spricht. Ich glaube, er versucht einfach die ganze Zeit seinen Mund offen zu halten. Das ist mir aufgefallen. Also er hält die ganze Zeit seinen Mund offen so, mit dem Kinn so ein bisschen nach vorne und spricht dann mit ganz viel Zunge. Ich weiß nicht, ob er sich ausgedacht hat, dass das jetzt der Wildling-Dialekt sei, aber ich glaube, deswegen klingt er so merkwürdig.
Vielleicht hat er sich auf die Zunge gebissen und kann jetzt nicht mehr ordentlich reden.
Also achte mal drauf. Er schließt den Mund nie und spricht mit ganz viel so Zunge, die er so, wie so schlackst fast vorne.
Ich sollte es jemals bei irgendeinem Presse-Event oder sonst wie die Gelegenheit geben, Kieran Hines da mal zu fragen, dann müssen wir das unbedingt herausfinden, weil da bin ich, das würde mich echt interessieren.
Also was ich aber noch gerne dazu sagen würde, ist, dass eben irgendwie fehlt mir viel Jon Snow, auch wenn er zwar auftaucht, aber irgendwie geht er halt so in diesen Wildling-Plot unter. Ja, die gehen jetzt zur Wall und so und John trottet immer so mit und guckt verblüfft und weiß nicht, was los ist und oh Gott. Aber so wirklich so seine persönliche Entwicklung und so.
Man wünscht sich fast eine Greta her, die wieder sagt, you know nothing, Jon Snow, oder ihn irgendwie anpuppt, dass er wieder keine Ahnung hat, weil de facto hat er einfach keine Ahnung.
Ja, aber ich meine, ein bisschen was, also...
Also ich glaube, Johns große Stunde wird eher in der zweiten Hälfte der dritten Staffel schlagen. Bisher, was wir von ihm gesehen haben, war ja doch eher mau.
Ja,
das ist halt wirklich eine Schwierigkeit, die Drehbuchautoren da auch haben. Du musst die Story irgendwie zumindest ein bisschen weiterführen, damit die Leute sie nicht komplett vergessen. Ja. Aber ja, das sind eben solche Szenen, die einen nicht so furchtbar viel bringen als Zuschauer dieser einen Folge jetzt.
Naja, der Plot muss vorangeführt werden, aber John ist halt eben im Moment auch einfach nicht in der aktiven Rolle. Er macht im Moment nichts, außer bei den Wildlings mitzumachen und versuchen, da möglichst nicht aufzufallen. Das ist ja gerade, er muss ja gerade sozusagen ein Low Profile hier bewahren, um hier nicht unter die Räder zu geraten unter Mance.
Insofern und Mance sagt ja auch so schön, er muss sich jetzt beweisen bei dem Climb. Ne? Er muss ja nicht mal zeigen, was er kann.
Hm. Ja, das ist das schon die nächste Folge, The Climb?
Nein.
Also werden wir wahrscheinlich noch einen Moment drauf warten müssen, aber wir sind gespannt. Okay, wir machen weiter mit der Night's Watch, die quasi auch auf dem Weg zurück zur Mauer sind und wieder beim guten alten Craster vorbeischauen. Dein
netten, sympathischer
Craster. Der liebenswerteste Mann beyond the wall.
Hotel Craster hat wieder geöffnet für die Night's Watch. Ja. Also,
ja, er lässt sie zwar rein, aber nur sehr unwillig. Und das fand ich aber auch interessant, dass er schaut. Im Prinzip macht er ja ziemlich einen Dicken, um es mal so zu sagen, obwohl er nur alleine ist und da 20 Leute mit Schwertern vor ihm stehen. Und das wurde auch kurz so angedeutet, dass die Leute, dass er überlegt, okay,
ich
fand auch, da nicht viel zu melden, wenn ich mich jetzt wehre.
Also, das war wunderbar, wieder mal auch so wortlos gut kommuniziert, einfach nur durch die Inszenierung, dass du siehst, Crest hat überhaupt keinen Bock, die reinzulassen, aber er weiß, wenn er sie jetzt nicht reinlässt, dann nehmen sie sich einfach, was sie brauchen, ja. Und er allein als einziger Typ, der ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, wird sie nicht aufhalten können. Das heißt, er muss sie jetzt reinlassen, sonst, war es das mit ihm und seinem kleinen Harem da in den Wäldern.
Ja, gutes Essen gibt es trotzdem nicht für die Night's Watch. Ja, aber wie fandet ihr den Fortgang dann noch mit Gilly, die jetzt
ich finde ja,
ihr Kind bekommen hat
vielleicht
oder gerade dabei ist, ihr Kind zu bekommen?
Ja. Vielleicht vorher noch finde ich es immer schön, wie oft wurde jetzt eigentlich schon angemerkt, dass Sam bestimmt sehr lecker ist und man ihn doch essen sollte. Das ist in der Serie jetzt bestimmt schon 3, 4, 5 Mal erwähnt worden, dass Sam exzellente Wegnahrung für entbehrungsreiche Beyond the Wall Mash ist.
Aber das finde ich auch ganz schön, dass sozusagen eigentlich alle Dicken jetzt hinterfragt werden, warum sie noch so dick sind, wenn wir eigentlich im Krieg sind und jeder hungert. Also das finde ich ganz schön herauszustellen.
Es ist fast wie bei Lost und der ewigen Frage, warum ist Hurley immer noch fett?
Ja, aber da gab es ja...
Als ob Sam jetzt noch so eine Erdnussbutterfläche Glas irgendwo hat und da rumnascht.
Genau.
Ja, das fand ich ganz schön, nochmal zu verdeutlichen, dass wirklich Krieg herrscht, dass keiner mehr Nahrung hat und dass halt wirklich die Dicken A, hinterfragt werden, warum sind sie dick und B, lass uns die doch essen, ne? Wär viel dran.
Lecker, lecker.
Ja, zumindest wird nochmal die Geschichte aufgegriffen zwischen Sam und Gilly, die sich ja damals, glaube ich, schon so leicht angefreundet hatten, als sie zum ersten Mal aber...
Ja, sie hat ja auch darum gebeten, sie mitzunehmen. Und da hat John ja gesagt, nee, können wir nicht machen.
Ja,
jetzt ist John nicht da.
Erstmal das.
Und jetzt vor allem
ist ihr Sohn geboren.
Sind sie jetzt auch wieder unterwegs in die andere Richtung? Da kann man vielleicht eher noch jemanden mitnehmen als in die eisige Hölle von Beyond the Wall.
Ja, das Zombie-Pferd hätte sie wahrscheinlich auch
erlebt. Ja, Sam war ja komplett schwer verschossen in Gilly und kommt jetzt perfekt quasi um die Geburt mitzuerleben.
Ja, wunderschön,
ja.
Wenn er das noch sieht.
Wie romantisch. Und Gilly gebärt einen Jungen und aufmerksame Zuschauer der letzten Staffel wissen ja, was Craster mit seinen männlichen Nachkommen so alles Nettes macht. Das heißt, wir können gespannt sein. Jetzt ist da in gewisser Weise Handlungsbedarf. Also ist das vielleicht mal eine Stelle, wo sich tatsächlich Sam beweisen kann, dass er für irgendetwas auch Nutze ist.
Fragezeichen.
Ja.
Ja, aber ich glaube, das war es eigentlich das Wichtigste von dieser Szene.
Ich fand auch wieder schön, wie beklemmend dieses Craster-Haus war. Also es hat sich in der zweiten Staffel hat mich gar nicht so sehr betroffen, keine Ahnung warum. Aber jetzt in der letzten Folge dachte ich wirklich so, oh nee, furchtbar.
Es sieht auch sehr zugig aus irgendwie. Also ich habe nicht das Gefühl, dass da drin richtig warm ist. In jeder Ecke huscht so eine verschüchterte Frau drin, aber es sieht nicht so besonders gemütlich aus beim alten Craster.
Obwohl ich auch wieder fand, dass irgendwie die Jungs alle noch relativ fit aussahen, dafür, dass die eigentlich erschöpfter sein müssten.
Es ist auch wenn du das jetzt schon ansprichst, ich find's auch ein bisschen schwierig, dass wir hatten jetzt, also Es wurde praktisch gesagt, am Anfang waren es 300 Nightwatch-Männer, die da hingezogen sind, und jetzt ist es halt praktisch nur noch dieser Haufen übrig. Es sind aber trotzdem noch alle Nightwatch-Gefolgsmänner da, die wir kannten als Charaktere. Also es ist Dolores Ed da, es ist der etwas kräftige Dumme, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, und Sam ist noch da, John ist noch da, also es ist keiner, der Verlust, den praktisch die Nightwatch erlitten hat, diesen gigantischen an der Fist of the First Man gegen die White Walker, ist für den Zuschauer gar nicht so richtig greifbar. Weil für uns ist es immer noch dieselbe. Es sind immer noch 20 Gestalten, die hier rumstapfen. Ja? Wir haben auch vorher nie gesehen, dass es 300 waren.
Ich wollte gerade sagen, ich wusste ja, dass es so viele sein sollten.
Ja, jetzt, aber es wurde explizit gesagt in der Folge.
Ja, wir haben ja auch vor allem die Schlacht nicht gesehen, wo so viele dann gestorben sind.
Deswegen. Also, ja, das ist ja was, wo wir prinzipiell eigentlich gesagt haben, Thomas und ich haben das ja auch in der ersten Episode gesagt, da können wir schon mit leben, wenn solche Sachen ausgeblendet sind. Aber es ist schon dann ein Problem, wenn du praktisch einfach auch die Auswirkungen nicht so richtig siehst von diesen Ereignissen. Und das ist vielleicht, also das finde ich schon, dass das in diesem Fall so ist. Ja.
Ja,
Beyond the Wall. Weiter so Problematik.
Wir gehen wieder zurück auf die andere Seite der Mauer und machen weiter mit Theon. Und danach noch mit Stannis. Ich glaube, es sind zwei Geschichten, die man relativ kurz abhandeln kann, weil sich da jetzt nicht super viel getan hat. Theon wird befreit von seinem Helfer, der ein bisschen undercover ist, wie wir letztes Mal schon gesagt haben. Wir wissen immer noch nicht genau, wer ihn da gefangen hält und wer ihn dann auch im Endeffekt verfolgt und wieder fast zur Strecke bringt. Es ist aber die gleiche Person, die ihn dann im Endeffekt wieder rettet, die ihn auch befreit hat. Ist das richtig?
Das ist richtig, wobei, also die Leute, die ihn verfolgen und die ihn ja dann auch auf dem Waldboden eine ordentliche Lektion erzählen wollen, so Stichwort Vergewaltigung und so, das sind schon die Typen, die ihn auch vorher gefoltert haben.
Ja, das ist klar, aber es ist noch nicht genau klar,
wer die tatsächlich
Camp
sind,
die jetzt wiederum gehören.
Und auch eine schöne Action-Szene war es, fand ich.
Ja,
also ein schönes weißes Pferd, ne, wird rumgeritten, schöne Kameraführung, und actionreich.
Ganz geile Landschaftsaufnahme. Die Sequenz beginnt so mit so einem unglaublich tollen Shot über so eine Highland-Landschaft, wo du dann Theon auf dem Pferd sitzt, wo du dann denkst, wow, das ist Location, Location, Location. Sowas kannst du nicht im Studio bauen.
Wahrscheinlich dort, wo du warst, Hannah, in Belfast gedreht, nehme ich an. Oder?
Also in Belfast?
Nein, in Belfast nicht, aber in und um Belfast.
Genau, wir waren auch um Belfast bei verschiedenen, oder bei einem Set. Das war es leider nicht, da war kein Wald. Das war also ein baumloses Set, aber ich schätze mal, da waren auch Wälder. Also wird auf jeden Fall in Nordirland gedreht sein und nicht in Island oder Marokko.
Genau.
An dieser Stelle nochmal eine Frage zu Alfie Allen. Glaubt ihr, er hat eine Klausel in seinem Vertrag, die besagt, dass er in jeder Folge in irgendeiner Art blank ziehen muss? Nee, ich war noch nicht hormone und so, kann ich meine Hose runterziehen?
Ist okay, Alfie, wir bauen noch eine anale Vergewaltigung ein. Da sieht man genug, keine Angst.
Ja, das war auch wieder leicht verstörend, aber passt zu dem, was wir letzte Woche auch gesagt haben. In Westeros geht's hart zur Sache. Und wenn dort Krieg herrscht,
Und nochmal die Betonung auf Talisa, ne, dass sie mit ihrer Kutsche umherfährt und ihr nichts passiert.
Stimmt, da kommen wir ja nachher auch noch zu, dass das sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Okay, gehen wir nochmal kurz zu Stannis. Auch nur eine kurze Szene. Wurde wahrscheinlich nochmal eingeführt, damit man ihn ein bisschen im Gedächtnis behält. Melisandre verabschiedet sich jetzt von ihm und wir merken, okay, Stannis passt es so gar nicht. Er ist mittlerweile ziemlich eingenommen von dieser Frau, würde ich sagen.
Vor allem sehr abhängig von ihr auch. Irgendwie, das scheint total so, als wüsste er auch gar nicht, was er ohne sie machen soll. Und irgendwie, nee, sie geht, bitte nicht. Und dann versucht er es doch mit allen Mitteln. Mit, ja, sexy, macht mir noch so ein komisches Stammbaby. Bringt aber auch nichts.
Ja, am Anfang war sie noch so ein bisschen Mittel zum Zweck für ihn. Und jetzt ist sie quasi die Zügel mehr oder weniger in der Hand hält, ne? Und er ist der Dumme.
Also er kommt so weit zu flehen, wie ein Stannis wahrscheinlich weit kommt, um überhaupt, also in die Nähe von Flehen kommt Stannis ohnehin nicht, aber das ist wahrscheinlich das höchste der Gefühle, was er aufbringen kann. Aber es ist auch interessant, er sagt ja nicht, mach mir bitte noch ein Schattenmonster, sondern er hat gesagt, give me another son.
So,
ja, also ich weiß gar nicht, dann hat er, muss man schon auch mal überlegen, was für eine pervertierte Sicht da Stannis eigentlich auf die Geschehnisse Charakter hat, die er da mit Melisandre fabriziert und was da eigentlich genau, was sie ihm eigentlich erzählt über diese Praktiken, was er überhaupt weiß davon, wie
ja,
das alles abläuft.
Er hat seinen Sohn ja nie zu Gesicht bekommen.
Ja, genau.
Also deswegen, man darf auch nicht vergessen, dass Stannis ja nur eine Tochter hat, wenn ich es richtig erinnere, und immer einen Sohn wollte. Ne? Also, dass er jetzt dieses komische Schattenmonster, wie hast du es genannt, jetzt als seinen Sohn betrachtet, muss man jetzt auch vielleicht in diesem Zusammenhang sehen, ne? Dass er immer den Sohn wollte. Gut, dass das jetzt natürlich nicht der beste Sohn ist, den man kriegen kann.
Also, aber offensichtlich weiß Stannis, was passiert ist mit seinem Bruder Renly.
Ja.
Also was mit dieser ganzen Aktion und dieser Schattenbaby-Aktion passiert ist. Und er denkt jetzt, ha, das kann man eigentlich nochmal machen.
Ja, und sie sagt dann ja auch recht grob so, nö, du bist zu schwach gerade dazu.
Ja. Ja. Obwohl das ja wieder interessant ist, zumindest mal erklärt wurde, wie es so in der Logik zumindest dieser Fantasy-Welt funktioniert, dass er quasi ihr die Kraft gibt oder es quasi ihn Kraft kostet, um so ein Schattenmonster zu erschaffen. Und dass er jetzt momentan offenbar nicht diese Kraft hat.
Ja, er sieht ja auch ein bisschen ausgemergelt aus, wobei man dazu sagen muss, Stephen Delane sieht generell ausgemergelt aus. Da hätte man vielleicht tatsächlich irgendwie am Anfang ihn etwas fülliger zeigen sollen oder sowas. Ich finde, dass das Ganze sozusagen ihn Mangel wirklich ausgezehrt hat, das hätte man vielleicht noch ein bisschen besser symbolisieren können. Aber ich fand auch das Spiel von ihr sehr schön, von Carys Van Houten als Melisandre, die auch so ein bisschen so, die fast was Mitleidiges hat mit Stannis. Mhm. Oh,
ja,
wie so
mit dem,
es tut
mit dem,
mir ja leid, aber ich muss dem, jetzt gehen,
wie so ein
kleiner Stannis. Also
den eigenen Sohn hätte er da, ne, in Stannis, den sie irgendwie jetzt gut zureden muss, denn sie muss arbeiten gehen.
Ja, richtig, genau.
Das Schlüsselkind alleine lassen.
Mami, Mutti muss arbeiten gehen, pass auf, dass sie nicht die Bude abfackelt, wenn ich weg bin.
Eine Sache wollte ich noch ansprechen. Sie sagt dann, ja, du bist nicht der Einzige, in dem dieses Blut fließt. Mhm. Das kann man jetzt natürlich auf mehrere Weisen interpretieren.
Ja.
Es ist ja kein Geheimnis, dass wir immer noch Gendry als Baratheon-Erbe.
Richtig, wobei sich da die Frage stellt, woher sollte Melisandre das wissen?
Hat sie im Feuer gesehen.
Ja.
Ja. Na gut, das ist natürlich bei ihr immer die Lösung. Ne? Das ist richtig. aber, also, können wir ja auch mal offen spekulieren. Was glaubt ihr, was Melisandre macht? Ich meine, sie fährt jetzt irgendwo hin, um sich königliches Blut zu besorgen. Jagt sie Gendry? Oder glaubt ihr, dass es...
Ja, das war mir auch nicht so ganz klar. Ich spreche jetzt auch, ohne dass ich irgendwie große Erinnerungen an das Buch hätte und wie es da genau war.
Ja, ja, ich schon, aber...
Die Story läuft im Buch ohnehin ganz anders ab und da wird auch eine Figur eingeführt, die in der Serie nicht vorkommt.
Das kann ja immer noch passieren. Dass
ja, soweit ich weiß, wird diese Rolle nicht auftauchen. Insofern bin ich da mal gespannt, was da passieren wird. Und selbst als Kenner der Vorlage weiß ich es nicht so richtig.
Ja, es ist schwierig, weil es hört sich jetzt so ein bisschen an, als würde sie ihn verlassen und vielleicht irgendwie in ein anderes Team wechseln, sozusagen. Obwohl sie aber auch immer wieder sagt, nee, Stannis ist mein König, du wirst noch auf dem Iron Throne sitzen und da irgendwie ziemlich zuversichtlich ist. Also, wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ein bisschen mysteriös auf jeden Fall, aber das passt ja zu dieser Storyline.
Ja.
Wir gehen weiter zu Daenerys, die sich immer noch in Astapor befindet. Und ja, zwei Szenen, die wir dort hatten, die ich beide ziemlich interessant fand. Zum einen läuft Dany am Anfang diesen Walk of Punishment entlang, der auch namensgebend für diese Folge war, wo sozusagen Sklaven bestraft werden. Sie waren so an Kreuzen oder ich weiß nicht genau, ob es Kreuze waren. Ich glaube, hier kam nochmal ganz gut durch, was das für eine andere Kultur ist, erstmal, die dort herrscht. Auch in dem Sinne, dass dieser Sklave dann von Dany auch nichts annehmen wollte an Wasser und, glaube ich, sich so ein bisschen gefühlt hat, so, ja, ich werde jetzt hier zurecht bestraft und auch selbst in dieser Welt das so akzeptiert, diese Regeln, in denen er lebt. Und aber wichtiger ist, glaube ich, noch, dass wir eben wir haben so ein bisschen Engelchen- und Teufelchen-Szene, sie laufen also entlang und diskutieren darüber, ob Dany die Unsullied-Krieger denn erstehen soll, kaufen soll. Und Jorah ist dafür, weil er, glaube ich, keinen anderen Weg sieht, um jetzt mal schnell eine Armee irgendwie auf ihre Seite zu bringen. Und Ser Barristan Selmy ist immer noch dagegen, ja, steht für seine alten Ideale sozusagen
ein. Genau, er ist der Meinung, dass man praktisch Kriege nur gewinnen kann, wenn Menschen für einen kämpfen, die quasi daran glauben und die von einem inspiriert werden. Und wenn man einfach mit so willenlosen Sklaven, dann kann es nichts werden.
Ich fand aber auch ganz interessant, dass in dieser Folge hatten wir ja nun und werden auch noch mit dem Thema Vergewaltigung viel zusammengebracht und dass ja Ser Jorah auch argumentiert, dass ja die Unsullied sehr gut seien, weil sie halt nicht plündern und vergewaltigen würden. Was ich irgendwie auch ganz interessant fand, das so als Punkt hineinzuwerfen.
Ja, ich glaube, da wusste er, dass es bei Danny ankommt, sozusagen.
Kennt sein Publikum.
Genau, ist jetzt gar nicht so sicher, ob er das so sieht. Also für ihn gehört das, hat er auch gesagt, er hat nie einen Krieg gesehen, wo das nicht so war. Ja. Und er würde es auch anders wieder machen wahrscheinlich.
Aber die Unsullied sind quasi so die Fantasy-Entsprechung von diesen chirurgisch präzisen Bomben, von denen wir immer so lesen, wenn es dann irgendwie Drohnen. Heißt. Genau, so Drohnenangriffe, so precise Missile Strikes, wo man sagt, wir können das tatsächliche Ziel ausschalten, ohne dabei Kollateralschäden anzurichten. Das ist so ein bisschen das Pendant dazu und dann eben auch das Argument von
Sejora. Plus werden sie noch verstarft worden, die Drohnen.
Ja. Irgendwoher. Ich fand's auch schön, die Dynamik zwischen Jorah und Barristan, weil man richtig merkt, dass Jorah auch so ein bisschen neidisch ist, dass sich so ein bisschen territorial angegriffen gefühlt, weil eigentlich denkt er sich wahrscheinlich, hey, Moment mal, einen älteren, kampferprobten Ratgeber aus Westeros, die Rolle ist hier schon besetzt, Ser Barristan, ja, ich bin der. Was willst du hier? Wir brauchen hier nicht noch einen zweiten.
Ach, zu Recht, oder? Also ich hatte auch das Gefühl, dass auf einmal so dieses Gleichgewicht fast an Dannys Seite ein bisschen, ne? Also jetzt ist es ein Gleichgewicht, was vorher immer so ein bisschen einseitig war. Fand ich sehr schön.
Ich fand es auch total super, wie er so zu ihm sagte, ach, jetzt heißt es schon wir. Also, du gehörst überhaupt nicht zu unserem coolen Club dazu.
Genau. Zum Drachenclub.
Team Targaryen hat mich noch gar nicht offiziell aufgenommen wieder.
Aber apropos Team Targaryen, was ja auch interessant war, ist, dass wir ein bisschen Geschichte mitbekommen. Ja. Und zwar hat ja Ser Barristan Selmy, wie er sagt, an der Seite von Dannys Vater und auch Bruder gekämpft. Und das ist natürlich eine Sache, die in den Büchern viel breiter erzählt werden kann als in der Serie. Aber ich fand es trotzdem nett. Und es gab dann noch diesen einen schönen Satz, wo er dann sagt, ja, ich habe mit dem letzten Drachen gekämpft oder an der Seite des letzten Drachens. Und Danny sagt, nee, das war nicht der letzte.
Danny lässt sowieso mehrmals richtig geil den Boss raushängen in dieser Episode, was ich wirklich cool fand und wo man auch sagen muss, Kompliment an Emilia Clarke, die das auch richtig kann. Die dann so, wenn sie so diese Szenen, oder würdest du mir widersprechen,
Hannah? Ich würde dir vollkommen zustimmen und würde das Gleiche wieder sagen, wie auch bei Rob. Endlich gibt man ihr auch die Möglichkeit, es zu tun. Ja. Ich meine, wir haben in der zweiten Staffel das ganze Rumgeheule nur gehört, my dragons da und langweilig. Und jetzt endlich hat Emilia Clarke mal die Möglichkeit, da wirklich zu zeigen, was sie kann. Und ich finde, das macht sie auch wunderbar. Gerade so diese kleinen Figur und ne, dem halben Kleid, was auch immer sie da anhat. Und dann auf einmal wirklich da die Sau rauszulassen, wie mächtig sie eigentlich
ist. Ja, ist richtig. Ich hatte es auch schon ein bisschen vergessen fast, aber sie hatte, glaube ich, weiß nicht genau, ob es am Anfang der ersten, am Anfang der zweiten Staffel oder noch in der ersten war, auch so ein paar Ansprachen, wo sie sagt, ja, ich werde mir das zurückholen, was mir gehört, etc. Also wirklich so Gänsehaut-Dinger, wo man sagt, yay. Und dann gab es eben diese Phase in der zweiten Staffel, wo es leider nicht ganz so interessant war. Da, wie gesagt, sind wir wieder bei dem Problem, man muss die Geschichte ein bisschen weiter erzählen, aber wenn die Szenen nicht interessant sind, dann wendet man sich schnell davon ab, so ein bisschen als Zuschauer.
Ich bin generell, muss ich sagen, sehr positiv überrascht von den Danny-Szenen bisher. Ich finde, die haben da ordentlich im Vergleich zur zweiten Staffel gesehen, wir müssen das straffer machen, das muss schneller gehen, da darf nicht zu viel rumgelaufen in irgendwelchen anonymen Gärten oder Steingängen oder sonst wie sein, sondern wir kommen da zum Punkt und es ist verdammt viel passiert in den zwei Episoden für Danny, in denen sie da war. Sie dachte, wenn man bedenkt, dass sie in einer Episode nicht mal aufgetaucht ist, ist schon wirklich viel passiert in der ganzen Storyline. Fast so viel, wo ich gedacht habe, das würde vielleicht die ganze Staffel in Anspruch nehmen.
Was ich sehr großartig fand, ist auch dann, als sie sich dann schließlich mit den Sklavenhändlern da unterhält und sie dann einen Drachen anbietet, der große Schockmoment, wie sie will einen ihrer Drachen verkaufen. Und natürlich rennen dann ihre Berater auch direkt hin, ja, nee. Und dann kommt ja Jorah so an und fleht sie praktisch schon so an, no, Khaleesi. Und sie wirft ihm diesen einen Blick zu und er wendet so den Blick ab wie ein geprügelter Hund. Weil einfach so, oh Gott, nein, guck mich nicht so an. Und sie einfach so, aha,
ja. Hinterher gibt's auch nochmal fett den Anschiss. So, wenn ich nochmal im Beisein von irgendwelchen Verhandlungspartnern meine Entscheidung in Frage gestellt, dann sei der weg vom Fenster. So.
Ich finde die Verhandlung schon schön, wie sie sagt, One Dragon und der wie heißt der Händler, ne, sagt, two, und sie so, One. Und dann dachte ich so, oh ja, geil.
Weil sie auch weiß, dass sozusagen ein Drache es wert ist. Ne? Ja. Ja, mal kurz, was würdet ihr machen? Würdet ihr die Yggdrasil kaufen für einen Drachen oder würdet ihr lieber die drei Drachen behalten?
Ich hätte die Drachen behalten.
Was machst du dann? Wohin denn?
Du musst ja noch zwei, drei Jährchen warten. Nee, oder ich weiß nicht, wie lange dauert es, bis so ein Drache ausgewachsen ist?
Naja, aber Ser Barristan hat ja auch die, war er das? Ja, also auf jeden Fall gab es ja auch den Vorschlag, dass man sich Sellswords holen kann. Also ja, das...
da ich glaube, man ist immer wieder beim Ausgangsproblem.
Da muss man halt anschaffen gehen.
Mother of Dragons. Bordell
ja, ich glaube, bei Daniel, das hat man ja auch schon öfter gemerkt, geht es vor allem auch so ein bisschen um die Ungeduld. Also sie will jetzt auch einfach nicht mehr warten. Sie wartet schon ihr ganzes Leben lang.
Wir wollen auch nicht mehr warten.
Ganz richtig. Das stimmt, wir wollen nicht mehr warten. Aber also wir verkaufen den Drachen und nehmen die an Unsullied und machen uns so langsam auf den Weg.
Ich finde, da merkst du auch erstmal, wie wertvoll auch die Unsullied sind, fand ich. Weil ich glaube, für die gesamte, wer ist es, Kalasar, gab es dann irgendwie nur einen Unsullied oder so.
Ja, da sollte man, glaube ich, die Zahlen auch nicht, also die bringt man vielleicht ein bisschen durcheinander, aber ich glaube auch, wenn in so einem mittelalterlichen Setting sind 8000 Leute halt auch schon viel.
Ja, es ist vor allem der Punkt, also das kann man so ein bisschen kurz nerdig werden, also was so antike Kriegsführung und sowas angeht. Die Sache ist, bei diesen Schlachten damals war es praktisch so gewesen, die erste Seite, die jetzt wegrennt, hat verloren. Ja, also diese Schlachten haben sich praktisch alle so weit entschieden, bis dann irgendwann mal eine Seite die Panik gekriegt hat und weggerannt ist. Wenn du natürlich die Unsullied hast, die werden nicht wegrennen. Die werden die brechen nicht, die halten durch und greifen an, bis sie platt sind. Und das ist eine unglaubliche Waffe und ein unglaubliches Instrument in dieser Art von Kriegsführung. Und deswegen sind sie auch so unschätzbar wertvoll. Aber es ist schon interessant, dass Dannys eigentliche Motivation, sie zu kaufen, wirklich nur Ungeduld ist. Weil sie könnte sich ja auch einfach nochmal zwei Jährchen Lenz machen und einfach warten, bis die Drachen groß sind. Und dann bräuchte sie ja die Unsullied gar nicht mehr.
Aber kannst du wirklich nur mit drei Drachen, also was heißt nur, also kannst du mit drei Drachen Ser Jorah und Ser Barristan, wenn er noch lebt, den Westeros einnehmen?
Offensichtlich ja, weil Aegon
the Conqueror hat, wo sie alle drei, jeder auf einem Drachen, also rumfliegen.
Ja, aber ist es nicht so, dass Aegon the Conqueror quasi mit drei Drachen im Schlepptau komplett Westeros erobert hat? Das ist doch
das
die
Legende.
Das heißt
doch immer so, ne?
Ja, das ist die Legende da, und ich meine, sie hat auch drei Drachen.
Okay. Ja, vielleicht.
Also im Grunde hätte sie auch einfach noch ein bisschen warten können, liebe Daenerys.
Aber
glaube auch, dass sie sozusagen auch die Unsullied, dass dieses Sklaventum ihr auch, das natürlich weigert sie sich auch, das anzunehmen. Sie will jetzt zum Beispiel auch die jungen Unsullied haben, ne? Die noch nicht austrainiert sind. Also man scheint ja schon zu merken, dass sie mit dieser ganzen Sklavereigeschichte auch nicht so ganz im Reinen ist.
Ja.
Und die vielleicht auch retten möchte.
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, das hat man ja schon.
Denn sie will ja auch die Übersetzerin, will sie ja auch haben, die Sklavin, Melisandre.
Melisandre.
Ja, auch interessant. Irgendwie braucht Dany immer so eine Dame an ihrer Seite, der sie dann.
So ein bisschen Feminismus kommt da auch durch, wo sie am Schluss auch so sagt, so kommt nochmal Valar Morghulis, all men must die, und Dany dann gleich so, ja, but we are not men.
Ja, Bruch geht auch für Frauen, meine Lieben. Ja.
aber interessant auf jeden Fall, Dany ist jetzt quasi on top of her game sozusagen, so ein bisschen analog zu Rob, die Szene, also beide sind Führer und zeigen das auch mal wieder.
Aber noch hat sie die Unsullied ja nicht. Ich meine, der Deal ist geschlossen, aber noch sind sie nicht.
Bin ich super gespannt, wie es weitergeht. Wir kommen zur letzten Szene. Also nicht die letzte Szene chronologisch in dieser Serie, aber zur letzten Geschichte, die wir noch nicht besprochen haben. Das sind die Geschichte von Jaime und Brienne.
The big one.
The big one, ja. Wir fangen an mit einer Szene, in der sie reiten, sind jetzt Gefangene von... Rima, müssen wir aushelfen. Die sind jetzt Gefangene von wem genau?
Von den Leuten von Lord Bolton.
Ah, ja.
Oder?
Ja.
Ja. Es war aber immer so still.
Genau.
Okay.
Es war auch so ein bisschen, man hat in einer Szene, wo man Jaime und Brienne auf dem Pferd gebunden sieht, ist im Hintergrund, sieht man so dieses Folterkreuz der Bannerman, das so ein bisschen sehr billig aussah in der Szene. Das sah aus wie so ein Fußballaufsticker, den man so irgendwie sich auf die Jeans bügeln kann. Nur hat man gemerkt, das haben sie doch unbedingt da reinbauen müssen, damit die Leute vielleicht auch sehen, wer jetzt zu wem gehört. Und das sah ein bisschen komisch aus.
Ja.
kleine Beschwerde.
Aber auf jeden Fall spricht Jamie eine Sache an und wird diesmal überraschenderweise auch mal ein bisschen ernster. Er erkennt den Ernst der Lage, nicht nur für sich, sondern auch für Brienne und sagt, heute Abend, du weißt, was passieren wird oder vielleicht auch nicht, aber ich sag's dir auf jeden Fall mal, wie es laufen wird. Und empfiehlt ja auch, sich nicht zu wehren, wenn die Boltons...
Ja, er scheint auch ehrlich besorgt um sie.
Ja, und das ist so ein bisschen vielleicht nicht unbedingt super überraschend. Ich glaube, wir hatten in der ersten Staffel auch schon ein bisschen gesehen, dass Jamie durchaus jemand ist, der auch Empathie empfindet, jetzt im Gegensatz zu Cersei zumindest etwas stärker.
Ja, ich finde das interessant. Ich habe das Gefühl, dass er natürlich die Empathie empfindet, weil halt Brienne diese Kämpferin ist und er diesen Respekt vor ihr hat. Ich denke, wäre jetzt mit irgendeiner Frau da angebunden, würde er eigentlich, wäre ihm ziemlich scheißegal, würde ich jetzt mal behaupten. Aber dass natürlich Brienne gerade in dieser Ehre, die sie hat und auf die sie so viel Wert legt, eine Besonderheit in Jamie annimmt. Vielleicht auch, weil Ehre natürlich auch ein problematisches Thema ist bei ihm. Aber das fand ich sehr schön. Und natürlich wieder das Gerede zwischen den Schauspielern auf dem Pferd auch wieder sehr lustig, fand ich.
Ja, das war total großartig. Ich meine, die sind da in Gefangenschaft und trotzdem sitzen die da und meckern sich gegenseitig an. Und ja, denk doch einfach an Renly. Und also ich meine, das war schon... Also ja, nur die beiden könnten in so einer Situation noch weiter aufeinander rumhacken.
Ja, absolut.
Natürlich auch ein schönes Detail in der Szene ist, dass der Song, der gesungen wird, The Bear and the Maiden Fair, das ist natürlich auch wieder Fanservice externe der allerersten Güteklasse, denn das ist ein ganz, ganz populäres Lied, das eben auch von George R. Martin in den Büchern ganz oft eingebaut wird.
Das ist Nummer 2 oder Nummer 1 in den Westerosi-Charts?
Ja, ich würde sagen Nummer 1.
Ist es? Ja, also für mich ist es auf jeden Fall auf Nummer 1. Ich finde es ein bisschen lustiger als The Reigns of Castamere. Wenn ich mir denke, was würde ich persönlich lieber singen wollen, dann lieber The Bear and the Maiden Fair.
Auf jeden Fall.
Genau. Haben wir noch was zu sagen zu der Szene, in der
die beiden angebunden sind? Genau, wir können direkt weitergehen, weil das ja dann genau zu der Sache kommt, vor der Jamie gewarnt hat. Die Männer führen Brienne dann ab. Und Jamie versucht aber dann wirklich alles, um sie irgendwie zu retten.
Ich finde aber, es hat auch echt sehr lange gedauert, weil vor allem sie wird da so abgeführt und wehrt sich und schreit und er sitzt da so schweigend und ich saß echt schon auf der Stuhlkante.
Das
habe ich eher
als Nachdenken interpretiert. Ist er auf eine Idee kommt, okay, wo finde ich jetzt den Engel, um sie irgendwie da rauszuholen?
Ich fand es aber tatsächlich auch, mir ist es auch aufgefallen, das Lustige war auch, sie wurde weggeführt und dann hat man die ganze Zeit, während sie da reden, hört man immer und dann bis dann Jamie es tatsächlich schafft hat, sie wieder zu überzeugen, dass sie zurückbringen und dann kommen sie wieder zurück und sehen genauso aus wie sie
nein, an ihrem Oberteil war ein bisschen was weggerissen.
Ja, aber es sah nicht so aus, wie die Geräusche sie geklungen haben, die man da im Hintergrund gehört hat.
Ja, das stimmt allerdings.
Die sind schon voll bei der Sache. Gewährt, ne?
Ja.
Das jetzt, also da war bei mir auf jeden Fall die Frage, hat wie heißt er eigentlich, der Anführer von dieser Bande, dem Jamie da versucht zu überreden? Weiß
angeblich
das?
Heißt er ja Locke, auch wenn das in der Serie selbst nicht gesagt wurde.
Okay, nennen wir ihn Locke, das kann ich mir merken. Ja,
also wir wissen, dass der Charakter so heißt, weil er eben so im Abspann steht und auch vorher durch Casting-Infos und sowas. Aber der Name kam noch nicht vor. Übrigens gespielt von einem relativ guten und relativ bekannten Schauspieler, der hinter dieser Maske und diesem Bart voll verschwindet. Noah Taylor, britischer Schauspieler, hat zum Beispiel in Die Tiefseetaucher von Wes Anderson mitgespielt oder in Submarine, in einem sehr schönen britischen Comic. Sieht man oft den Typen. Soll ein bisschen drauf achten.
Ich mich dann gefragt habe, ist, hat der Jamie das geglaubt, diese Sache mit Brienne? Oder ist er in dem Moment schon so und sagt, dieser verdammte Lannister, jetzt zeige ich ihm mal, wie es andersrum läuft und verarsch ihn mal, sozusagen, weil das ist ja das, was er macht.
Also ich habe es so verstanden, als ob er glaubt, weil ich meine, Jamie macht das ja auch sehr gut. Er sagt, ne, das ist hier die Lady of Tart oder Tarth, wie auch immer es heißt, und The Sapphire Islands. Ne,
aber er bemerkt auch, dass er hier bequatscht wurde, ne? Und,
ich glaube, Jamie hat
er macht erstmal deutlich, dass man Brienne auch eintauschen kann. Das war ja denen gar nicht klar vorher. Sie dachten, das ist einfach nur ein...
Just some dumb big bitch
from the house. Und ich glaube, wenn da wirklich die ganzen Saphire Westeros abgebaut werden, und es klingt ja schon, ne, relativ logisch, dann könnte man die ja auch, hat sie nutzen. Ich glaube eher, dass Jamie dann, wie es ja oft passiert ist, einfach zu viel verlangt. Ne? Er rettet Brienne und denkt, jetzt kann doch mal weitergehen.
Ja.
Er will entfesselt werden und ein schönes Essen haben und auf dem Boden liegen. Und ich glaube, also, da hat er sich einfach verspielt.
Kurz noch der Einwurf, ich fand das sehr schön mit der Sapphire Island, weil das ist ja, obwohl die Entführung von Jamie und Brienne im Buch ganz anders abläuft und sie auch von jemand ganz anders entführt werden und sowas, das ist eine Passage, die tatsächlich genauso im Buch vorkommt und wo ich auch gehofft habe, dass sie so im Buch, in der Serie passiert, also mit den Saphiren und diesem blöden Trick, weil Tarf den Spitznamen die Saphirinsel trägt, dass sie praktisch, dass alle Saphire aus Westeros, was natürlich kompletter Quatsch ist, aber wo dieser Loke offensichtlich nicht kenntnisreich genug ist, das zu wissen.
Auf jeden Fall, was dann passiert, ist wirklich schmerzhaft. Also wir haben die Szene und also ich fand das super interessant, weil er das ja dann auch so ausdrückt, Loke, und sagt, ja, du kannst dich nicht immer rausreden. Und da ist dann der Hass auf diese Person irgendwie größer als irgendwie der Wunsch nach Geld oder Ruhm. Er sagt ja, du hättest alles haben, könntest alles haben von meinem Vater, da hättest so viel Geld. Ja, dass dann mal einer so hart in Anführungszeichen drauf ist und sagt, ja, ist mir egal, ich verkrüppel lieber Jamie Lannister. Und es gibt diese Sequenz erstmal mit dem Messer am Auge, die schon grenzwertig ist. Und dann völlig überraschend, dieser Schlag.
Also, da denkt man erst aus dem Schneider und dann, bam, Hand ab.
Also eine Szene,
das Schöne daran ist einfach auch, dass Jamie hier vor Augen geführt wird, dass er nicht nur, dass er sich nicht immer rausreden kann, sondern vor allem, dass er hat sich ja immer darauf verlassen, ja, wenn ich nur meinen Vater erwähne, wir sind reich und so und ja, Tywin Lannister. Aber da ist jetzt jemand, der sich davon überhaupt nicht beeindrucken lässt, weil er hat jetzt halt nur Jamie vor sich und der ist in dem Moment einfach hilflos. Und da muss Jamie einfach begreifen, Name-Dropping ist hier nicht drin und er ist halt einfach alleine und kann alleine eigentlich nichts. Ja. Und jetzt, wo seine Schwerthand noch ab ist.
Ja, der Spruch, you're nothing without your daddy. Ja, und das ist halt irgendwie auch so richtig so hasserfüllt dann da so ins Ohr rein. Ich glaube auch, ja, da sieht man, dass dieser Loke einfach auch so ein persönliches Problem mit diesem ganzen Konzept Lannister und Reichheit, Reichtum und sowas hatte. Also das kam für mich zumindest so rüber. Und naja, ich meine, machen wir uns nichts vor. Wir alle wussten, was passiert, weil wir haben die Bücher gelesen. Es ist jetzt schade, dass es niemand in der Runde hier gibt, der die Bücher nicht kennt, weil ich glaube, das ist so ein richtiger What-the-fuck-Moment gewesen für alle, die bisher nur die Serie gekannt haben. Und wo ich, also ich wünschte mir, ich könnte das Ganze ohne Vorwissen, hätte das Ganze ohne Vorwissen anschauen können, weil dann, glaube ich, hätte diese Szene wirklich richtig reingehauen.
Also auch interessant, also ich glaube, alle von uns haben irgendwie die erste Staffel oder so gesehen und mussten dann diese Bücher lesen. Einfach weil, also bei mir war es zumindest so, weil es so interessant war und keiner konnte sich zurückhalten. Oder Hannah, hattest du die Bücher schon vorher?
Ich hatte sie vorher gelesen, aber ich hatte erst von Game of Thrones erfahren, als ich halt hörte, dass HBOs produzieren wird. Ich war nicht so nerdy und habe vorher schon die Bücher gekannt und gelesen.
Also bei mir ist es jetzt schon wieder so, dass ich habe nicht so weit gelesen. Ich glaube, ja, bis zum vierten Buch irgendwann, dass ich mich schon drauf freue, wenn es darüber hinausgeht und ich dann nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Weil ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal zurück zu den Büchern gehen werde. Ich genieße jetzt die Serie, so wie sie ist. Aber ein schöner Cut to Black oder Cut to Credits dann noch mit dem Lied, dann nochmal in so einer punkrockigen Version.
Komischerweise fand ich, es hat mir nicht so gefallen.
Also es war unpassend.
Ich war schon auch gespannt, was ihr jetzt dazu sagen würdet, wie ihr das empfandet. So, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich hat es, auch wenn ich es unpassend fand, hat's für mich dann doch irgendwie funktioniert. Gerade wegen diesem Schockmoment, wegen diesem, weißt du, er haut das Ding so auf den Handgelenk, du siehst noch richtig blutig das Innenleben des Arms so zurückziehen, du hörst Jamie schreien und dann kommt er so, what? Ja, dieser Punk-Rock-Titel.
Ich fand, das war für mich fast so ein bisschen wie so ein True-Blood-Moment. Ich finde, bei True-Blood machen sie es ja gerne, dass du den End-Cliffhanger hast und da kommt irgendwie so eine ganz unpassende, merkwürdige Musik oben drüber.
Das stimmt.
Bei Breaking Bad machen sie das auch gerne mal. Also, aber das sind doch Assoziationen, die finde ich in Ordnung.
Also, ich fand aber mir so die National-Version von Reigns of Castamere mir natürlich sehr viel mehr gefallen. Ne? War eine sehr, sehr viel sanftere und subtilere Version, fand ich. Ich fand jetzt das Lied auch ein bisschen lahm, muss ich gestehen.
Also ich fand es in der Szene, als sie es da Mal gesungen haben, fand ich schön.
Das gut, aber jetzt die Version klang irgendwie auch so runtergeschrummelt in 1995, oder?
Ja, aber so soll das, glaube ich, auch klingen. Also ich fand das eigentlich nicht schlecht. Ich würde mir jetzt auch, ich fände es nicht gut, wenn die das jetzt öfter machen. Also ich würde jetzt auch nicht irgendwie gern irgendwie moderne Versionen von irgendwelchen Game of Thrones Songs jetzt ständig irgendwie in der Serie vorkommen. Aber ich finde, für diesen Schockmoment hat es gepasst. Weil es auch, es gab dem Ganzen irgendwie so was Böses, Zynisches gegeben. Du hast so schnell diesen furchtbaren Moment und dann kommt so gleich dieses knallige Lied so. Und das war wie ein bisschen so ein Schlag in die Fresse.
Ja. Ne? Ja, man wurde so ein bisschen aus Westeros gleich rausgerissen, aber ich fand es an der Stelle auch nicht schlimm. Also mir hat es auch gut gefallen und man geht dann trotzdem wieder mit so einem Gefühl aus der Folge hin, so, boah, was wird noch passieren in der restlichen Staffel, und ist so ein bisschen aufgeputscht.
Und es ist natürlich ein Moment, der einfach monumental für den Charakter von Jamie Lannister ist und der einfach auch seinen Werdegang ab jetzt richtig beeinflussen wird, weil ja, der goldene Sohn, der Schwertkämpfer, der größte Krieger des Landes, jetzt ist er nur noch ein Krüppel.
Genau, wir hatten es ja auch nochmal in der letzten Folge, dass eben der Schwertkampf sein großes Ding ist, mit dem er sich auch irgendwie identifiziert, was ihn auch ausmacht. Und ja, wenn vielleicht jetzt die Leute nicht sofort dran gedacht haben, dass ja seine Schwerthand eben ist, die jetzt abgehackt wurde und er damit erstmal sein größtes Können verloren hat, sozusagen.
Und vor allem die Entführer, ne? Ich meine, jetzt wissen wir auch, dass den Entführern das eigentlich scheinbar relativ wurscht ist, ob jetzt Tywin Lannister da seinen Goldsack aufmacht, sondern mit den beiden können jetzt alles Mögliche passieren.
Ja. Richtig.
Sehr, sehr spannend.
Ja, ich meine, gerade so im Vergleich zur letzten Episode, wo man gesehen hat, was für eine unglaubliche Freude Jamie empfunden hat, als er dieses Schwert in der Hand hatte. Das ist wirklich, als er Brienne dieses Ding rausgezogen hat, er hatte das, und das war wirklich so, endlich wieder. Ja.
At last, my arm is complete again.
Ich habe in der Woche nochmal die Specials von der Blu-ray der ersten Staffel eingelegt, und da habe ich auch kurz die Szene gesehen, in der in der ersten Staffel gegen Eddard Stark kämpft. Und da gibt es auch eine Szene, wo er irgendwie fast erwischt wird von seinem Schwert und dann auch noch so lacht. Also er freut sich so richtig. Also Schwertkampf ist so sein Ding. Es hat gerade gut gepasst zu dem Thema. Aber ich glaube, wir sind durch für heute. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns schon auf nächsten Dienstag, denke ich mal. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, Kritik, Anregungen oder auch Sachen, die wir einfach mal in der Sendung ansprechen sollten, mailt doch bitte an podcast@zayenjunkies.de. Ist immer noch sicherer, als wenn ihr, wir lesen zwar auch die Kommentare natürlich, aber wenn ihr konkret eine Frage habt, schreibt ihr doch einfach als E-Mail an podcast@zayenjunkies.de. Bewertet uns bei iTunes, abonniert uns und alles, was ihr sonst so machen könnt. Wir freuen uns.
Noch eine kleine Anmerkung von mir noch ein besonderer Dank an den User Deadpool, der mich in den Kommentaren darauf aufmerksam gemacht hat, und ich kann da seitdem auf nichts mehr anderes achten, dass Brienne genauso aussieht wie Matthias Schweighöfer, nur in groß. Bitte stimmt mir zu, das ist echt so. In dieser Folge war es ganz extrem, es hat mich so abgelenkt.
Die Frisur hat schon...
Das werde ich dir nie verzeihen.
Ja, bedanke dich bei Deadpool. Ich war nicht derjenige, der das aufgebracht hat.
Und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Bis nächste Woche.
Tschüss.